Lieben, ich habe eine Geschichte für euch, die ist sehr persönlich. Wie ich das oft mache, fange ich Predigten mit persönlicher Geschichte an, weil da steckt das eigene Leben so ein bisschen natürlich auch drin. Als ich Christ geworden bin, da war ich etwa so 23 Jahre alt, da habe ich es wirklich gemacht, dass ich regelmäßig in meine Gemeinde, wo ich eigentlich zugehörte, das war die lutherische Landeskirche, nicht nur in Gottesdienst, so oft es ging, sondern auch in die Bibelstunde gegangen bin. Natürlich war ich da ein Exot in dem Alter, weil alle anderen waren überhalb der Pensionärsgrenze und ich hockte da alleine zwischen mit meinen 23 Jahren. Aber das war genial für mich, weil die konnte ich fragen und konnte von denen Sachen hören, die ich sonst wahrscheinlich nie gehört hätte. Und diese lieben Geschwister, das waren natürlich alles so, ja, das Leben lang schon Christ gewesen. So ein bisschen, ach, man wird ja in dem Alter ein bisschen gesetzter. Und ich war noch so ein bisschen so das Junge, so der Rebellische natürlich da drin. Und ich werde das nie vergessen, dass wir irgendwann die Apostelgeschichte zusammen gelesen haben und sie diskutierten darüber so trocken, so als wäre das einfach ein Geschichtsbuch. Und ich werde nicht vergessen, dass es mir irgendwann mal den Deckel gelupft hat. Und dann bin ich zum Pastor hin und habe ihn gefragt, wir hatten gerade die Pfingstpredigt von Petrus, gesagt, wann ist denn bei Ihnen mal, wir waren auf Sie alle, war bei Ihnen mal jemand nach der Predigt gekommen und hat gefragt, was muss ich tun, Herr Pastor? So wie es beim Petrus ja gewesen ist. Sagt er, nee, bei mir ist das noch nie gewesen. Und er war kurz vor der Pension, 60 damals. Da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein. Dass man ein Leben lang Pastor und Prediger ist und das kommt nachher keiner und fragt, was muss ich tun? Da ist irgendwas daneben gegangen. Also, so denkt man in dem Alter halt. Aber das habe ich mir immer so als Niveau genommen, habe gesagt, ich möchte, dass die Gläubigen so weit ermutigt sind, so weit herausgefordert sind, sich so auch herausfordern lassen, dass sie fragen können nachher, was muss ich jetzt mit der Botschaft tun? Und dass diese Frage auch durchaus im Raum stehen kann. Also ihr dürft mich nachher gerne fragen, was muss ich tun? Ja? Und dann machen wir das auch ganz klassisch, lutherisch heute Morgen. Wir beginnen, wie ich das wahrscheinlich tausende Male die Predigt begonnen habe. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Markus 3, die Verse 20 bis 22. Und es klappt. Jesus ging nach Hause und wieder strömten so viele Menschen bei ihm zusammen, dass er mit seinen Jüngern nicht einmal zum Essen kam. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Denn sie sagten, er muss den Verstand verloren haben. Jesu Familie. Die Gesetzeslehrer, die von Jerusalem gekommen waren, sagten, er ist mit dem Beelzebub im Bund und die Dämonen treibt er nur mit Hilfe der obersten aller bösen Geister aus. Die Familie hat Angst um Jesus. Sie haben Angst um ihn. Und ich bin nicht sicher. Ich glaube nicht, dass sie Angst hatten, was er zu wenig isst oder zu wenig schläft oder zu wenig Ruhe verlassen hat. Das glaube ich weniger. Wir dürfen nämlich an der Geschichte nicht vergessen, warum ist er jetzt ausgegangen? Das ist jetzt mal ganz komisch. Technik. Ihr kennt das, ne? Das ist immer ein Gebetsanliegen. Technik muss laufen, ist immer ein Gebetsanliegen. Ich glaube, dass wir dürfen nie vergessen an der Geschichte, dass Maria und Elisabeth miteinander verwandt waren. Es steht geschrieben am Anfang des Evangeliums, dass Maria zu Elisabeth, der Älteren, ging, als sie schwanger war. Denn es war ihre Verwandte. Und so waren Johannes, der Täufer, und Jesus auch bisschen weiter halt, aber sie waren verwandt miteinander. Und Maria wird gehört haben, dass Johannes verhaftet war. Denn da war Johannes gerade gefangen genommen worden. Johannes hat es wirklich auf den Punkt gebracht, seine Botschaft. Und Herodes hat gesagt, ich höre es mir nicht länger an, und hat ihn erstmal in den Todesknast gesteckt. Aus der Zelle kam eigentlich keiner mehr lebend raus. Und das war die Zeit, als Maria sagte, jetzt muss ich meinen Sohn wieder nach Hause holen, sonst ist der Nächste, der beim Herodes im Knast hockt nachher. Sie hatte Angst um ihren Sohn, dass durch den Einfluss der Pharisäer, dem Einfluss der Herodes und seiner Truppen, er selber im Knast kommen würde. Das ist die Angst der Mutter um ihren Sohn, dass er verhaftet wird. Und dann geht es weiter. Ich überspringe jetzt Vers 8 und lese überspringe 8 Verse und lese jetzt 30 bis 35. Inzwischen waren seine Mutter und seine Brüder angekommen. Sie blieben vor dem Haus und ließen ihn herausrufen. Die Menschen, die dicht gedrängt um Jesus herum saßen, gaben ihm die Nachricht weiter. Deine Mutter und deine Brüder sind draußen und fragen nach dir. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Antwortet Jesus. Er sah die Menschen an, die im Kreis um ihm herum saßen. Das hier sind meine Mutter, das sind hier meine Brüder. Jeder, der nach dem Gotteswillen lebt, ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Was für eine Ohrfeige, habe ich im ersten Moment gedacht. So, das ist die Botschaft an seine Mutter. Hey Mutter, das hier ist meine echte Familie. Die Leute, die Gottes Willen tun. Ist schon schwierig, was er da an Botschaft für Maria hat. Aber ich glaube nicht, dass es als Brüskierung seiner eigenen Mutter gedacht war. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass er seiner Mutter jetzt wüst tun wollte. Das war nicht die Botschaft da drin. Ich denke, Jesus macht klar, hey, ich bin fokussiert auf meinen Auftrag. Mich kümmert meine Familie jetzt mal nicht, sondern das ist der Auftrag. Ihr seid wichtig jetzt. Ich denke, es geht um den Fokus, die Konzentration. So wie Paulus das auch sagt, diesen Lebenslauf, dieses Rennen, wirklich rennen und bis zu Ende rennen, was wir oftmals wieder vergessen zwischendrin und wo wir Erinnerung brauchen. Und Jesus macht das, er sagt, ihr seid jetzt wichtig, ihr seid jetzt dran, ihr habt Priorität, nicht die Familie, nicht Mutter und Brüder, die mich jetzt nach Hause holen wollen. Er wollte sich nicht ablenken lassen. Und dann endet dieser ganze Abschnitt mit, das hier ist meine Mutter, das hier sind meine Brüder. Und eine Erklärung, wer alles dazugehört. Jeder, der nach Gottes Willen lebt, ist mir Bruder, Schwester, Mutter. Jeder, der dazugehört. Und er zeigt auf seine Leute, die vor ihm sitzen, und sagt, hey, ihr seid meine Familie. Ihr seid mir Mutter und Bruder. Und ich habe das Gefühl, das ist das Gleiche, was er euch auch zuspricht. Ihr seid meine Familie, meine Brüder, meine Schwestern. Jeder, der Gottes Willen tut. Jeder. Über alle Zeit hinweg. Nicht nur damals in dieser Hütte. Wir sind Familie Jesu. Kannst du dir die Würde vorstellen, die du bekommen hast? Du bist ein Bruder des Königs. Ein Bruder, eine Schwester des größten Königs auf Erden, der jemals hier einen Fuß drauf gesetzt hat. Das ist eine Würde, die wir bekommen haben, die können wir uns nicht annähernd vorstellen eigentlich. Und er sagt, jeder gehört dazu, der des Gottes Willen tut. Und wenn du bist Bruder, du bist Schwester mir, du bist Bruder wieder, ich will es keinen vertauschen. Dann sind wir aber miteinander verwandt. Sonst geht das ja nicht. Wir sind miteinander verwandt. Blutsverwandt, müsste man sogar sagen. Durch Jesu Blut verwandt geworden. Wir haben Blutsverwandtschaft. Wir miteinander. Wir sind Familie. Wir sind kein Verein, auch wenn wir das Vereinsrecht bedienen müssen. Wir sind keine Interessengemeinschaft von irgendwelchen religiösen Leuten. Wir sind eine Familie, Brüder und Schwestern in Jesus. Und wir dürfen das nicht wichtig genug nehmen und nicht vergessen, wer wir sind in Jesus. Wir sind eins gemacht worden. Eins. Eine echte Familie. Und darum habe ich immer so ein bisschen Probleme. Wisst ihr, wir sind ja zusammen gerufen von Gott, so wie wir hier jetzt hocken heute Morgen. Und es macht mir immer Mühe, wenn dann jemand sagt, ach, mir stinkt der Lobpreis hier, aber ich muss jetzt in eine andere Gemeinde gehen, die machen besseren Lobpreis. Das stimmt doch dann nicht. Ich wechsle doch nicht meine leibliche Familie, weil die Lieder singen, die mir stinken. Sorry. Ich sage doch auch nicht meiner Mutter, komm, ich komm, besuch dich nicht mehr, du ziehst immer so grusige Blusen an, das mag ich mir nicht angucken. Wir müssen mal die Relation sehen, in der wir da stehen. Ne? Ich glaube, dass man in eine Familie hineingeboren wird und dazugehört. Und dann geht man miteinander durch gute und schlechte Tage und sucht seinen gemeinsamen Weg. Und diese Familie wächst. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Irgendwie kriege ich immer neue Schwestern und Brüder dazu. Ganz komisch. Mein Adressbuch hat jetzt 3.500 Leute und ich weigere mich, da jemanden rauszustreichen, weil ich streiche keine Geschwister aus meinem Adressbuch. Die sind ja irgendwann mal ein Teil meiner Familie geworden und sie bleiben es. Im März fahre ich wieder hoch, meine Mutter besuche. Wir reden nicht über Blusen. Und ich besuche dann meine geistliche Familie dort, mit denen ich damals angefangen habe, die besuche ich dann wieder. Meinen ersten Pastor, den zweiten Pastor, bei dem ich dann Ältester geworden bin damals und. Wir werden uns treffen, wir werden zusammen einen Kaffee trinken oder einen Wein, je nachdem wann wir uns treffen. Und werden gute Zeit haben. Wir sind Familie. Und das ändert sich auch nicht. Die schmeißt man nicht eben mal über Bord. Vielleicht bin ich aber auch ein Exot mit dieser Ansicht. Das kann natürlich auch sein. Wir können das aber in der Bibel sehen. Paulus war ein Glied, ein leitendes Glied der Gemeinde in Antiochia gewesen. Er gehörte zur Gemeindeleitung dort mit einigen anderen. Und dann ist er auf Reisen gegangen, war über Jahre unterwegs, alleine 4 Jahre in Ephesus gewesen. Er war Jahre unterwegs, aber er ist immer ein Glied seiner Gemeinde in Antiochia geblieben. Er ist immer wieder zurückgekehrt, hat Gemeinschaft gepflegt mit den Geschwistern. Der hat nicht gesagt, ihr jetzt nicht mehr, jetzt die anderen, so wie das heute üblich ist, das gibt's nicht. Es kann nur sein, dass wir einfach mal eine Zeit auf anderen Wegen unterwegs sind. Dass wir Berufungen haben, das kann es alles geben. Und man bleibt ein Teil seiner Familie. Das ändert sich nicht. Und schauen wir uns doch mal diese Familie, in die wir geboren wären, hinein. Diese Familie ist ja eine spannende Angelegenheit, wenn wir uns das mal genau anschauen. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Wer gehört nämlich dazu? Jesus sagt, jeder, der nach Gottes Willen lebt. Was ist das jetzt? In Gottes Willen leben. Das ist eine Formulierung, der ich einfach mal nachgehen will. Weil das ist was für Selbstreflexion. Lebe ich da? Lebe ich in diesem Willen? Bin ich drin? Was ist Gottes Wille für mich? Langt es einfach, ein paar gute Werke zu tun, sonntags in die Kirche zu gehen? Langt das, in den Gebetskreis zu gehen? Vielleicht sogar, ist das dann Gottes Wille? Oder sieht das vielleicht noch ein bisschen anders aus? Jesus hat seinen Jüngern das gelehrt, wie man Gottes Willen lebt. Er hat ihnen das versucht beizubringen und hat das an seinem eigenen Beispiel ihnen erklärt. Jesus sagte dazu: Ja, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das genau tut auch der Sohn. Ich stelle mir das so vor, dass Jesus wie einen Blick hatte, zu sehen, was Gott jetzt tun will. Der Vater im Himmel hat was geplant und Jesus konnte erkennen, was der Vater geplant hat und hat es dann gemacht. Er hat gesehen, dass der Blinde jetzt geheilt werden sollte. Er hat gesehen am Teich Bethesda, da liegen Hunderte. Den muss ich jetzt anrühren. Er konnte den einen erkennen, den der Vater im Himmel jetzt gesagt hat, jetzt ist der dran. Und ist dann auf ihn zu und hat geholfen, dass er gesund wird. Jesus konnte sehen, was Gott im Himmel für diesen Moment gedacht hat und es dann ins Hier hineingebracht. Dein Wille geschehe, wie im Himmel du es dir überlegt hast, soll es hier auf Erden jetzt werden. Jesus konnte da hineinblicken, in Gottes Plan. Schauen wir uns diesen Text mal an. Nun wurde ein Mann in Bethanien krank, er hieß Lazarus. Bethanien war das Dorf, in dem auch Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Da schickten die Schwestern eine Botschaft zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, den du lieb hast, der ist krank. Als er nun hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern: Wir gehen wieder nach Judäa zurück. Jesus' liebster Freund ist krank. Er war nicht weit weg, auch wenn er sagt, wir müssen nach Judäa zurück. Das war, die Historiker sind sich einig, das war vielleicht 2-3 Stunden Fußweg, waren die entfernt. Der hätte jederzeit dahin gehen können zu seinem kranken Freund. Aber er blieb 2 Tage da und es ist nichts überliefert, was Jesus in diesen 2 Tagen machte. Nichts. Vielleicht haben sie gut gegessen. Vielleicht noch ein bisschen diskutiert über Schriftrollen, aber er ist nicht losgegangen. Sondern 2 Tage später kommt der Moment, wo er sagt, jetzt müssen wir. Jetzt ist der Moment, jetzt müssen wir gehen. Und ich habe bei dieser Geschichte mich oft gefragt, sag mal, warum ist Jesus nicht eher gegangen? Der hätte doch dem Lazarus so viel Leid erspart. Der hätte gar nicht erst sterben müssen, der hätte ja gleich am Leben bleiben können. Und. Das hätte doch alles viel more easy, leichter laufen können. Nein, Lazarus muss erst diesen Todeskampf haben, muss sterben, muss ins Grab gelegt werden. Warum? Weil Jesus sehen konnte, wann der Vater was vorbereitet hat. Wann was dran war. Exakt. Welcher Tag, welche Stunde. Er sagt, jetzt müssen wir los, jetzt ist die Zeit. Er konnte sehen, was Gott vorbereitet hat. Und das ist dieses im Willen Gottes Leben. Dieses Erkennen, Gott hat einen Willen für jetzt, für die Situation und darin, in dem Leben. Paulus hat das aufgegriffen, genau diesen Gedanken, und schreibt das an die Epheser. Denn wir sind seine Schöpfung. Neu erschaffen oder erschaffen in Jesus Christus zu Werken oder guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Besser kann man es nicht ausdrücken. Gott hat etwas vorbereitet und wir wandeln in dem Vorbereiteten. Das heißt, im Willen Gottes gehen, in dem, was er gedacht hat. Das ist sehr aktuell, nicht statisch. Das ist sehr aktuell. Auf Gott schauen, auf das, was er gedacht hat und darin unterwegs sein. Das, was Gott jetzt tun will, ausführen. Manchmal weiß man es vorher, manchmal weiß ich einen Tag vorher, das kommt morgen, und manchmal weiß ich plötzlich erst in der Situation, jetzt das, das ist jetzt dran. Das heißt nicht, dass jeder, der getauft ist, im Willen Gottes ist. Nicht jeder, der ein Übergabegebet gesprochen hat, ist im Willen Gottes. Im Willen Gottes bin ich dann, wenn ich erkenne, was er gedacht hat und sich überlegt hat und darin unterwegs bin. Willen Gottes ausführen. An die Römer schreibt Paulus, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Kinder. Es geht wirklich darum, sich leiten zu lassen. Und zwar nicht in irgendwelchen Ausnahmesituationen, sondern in dem, was Leben ist, sich leiten lassen. Das gilt für den Alltag. Und das ist ein Abenteuer. Ich habe da wirklich Jahre dran rumprobiert. Wie lebe ich meinen säkularen Beruf und lasse mich darin vom Heiligen Geist leiten? Das ist wirklich ein Entdeckungsfeld. Ein eigenes spirituelles Entdeckungsfeld. Mit Gott im Job könnte man das auch nennen. Aber das ist Abenteuer pur. Abenteuer pur. Nur das mit dem Familienleben, da will ich ja nochmal drauf hinaus. Familienleben ist wichtig. Wir sind schließlich Familie. Wir haben ein Familienleben hier in der Gemeinde und wir organisieren uns als Familie und wirken in Teams, in Gruppen, in Vorstand, in Arbeitsbereichen. Wir organisieren uns. Bloß das klappt dann manchmal nicht ganz so. Das ist manchmal ein bisschen harzig. Und ich möchte darauf eingehen, warum das manchmal so ein bisschen harzig ist. Wir brauchen gleich den Ton. Das möchte ich euch jetzt nochmal zeigen, wie das ist mit dem Team, Familienteam, ein Team, das als Familie wirkt. Schauen wir uns das doch mal an als Video. Wir sind ein Team, wir sind eine Familie. Und das fällt uns natürlich immer mächtig heraus, weil wir sind verschieden. Und diese Verschiedenartigkeit, die wir haben, die fordert uns manchmal ganz schön. Unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Geschichten. Und doch sind wir eine Familie. Jemand hat vor langer Zeit gesagt, der Herr braucht uns im Westen gar keine Feinde schenken, gar keine Verfolgung. Wir haben ja schließlich unsere Geschwister. Manchmal ist es schon wirklich wüst, was man hört. Und habe auch genug davon erlebt, aber ich denke, dass Gott vorhat, eigentlich seine Familie mit neuen Umgangsformen auszustatten. Dass er eigentlich wollte, dass wir verschieden sind und verschiedene Geschichten haben und verschiedene Persönlichkeiten haben und darin trotzdem eins werden können. Es war immer schon Gottes Absicht, immer. Die Verschiedenartigkeit als Gewinn, nicht als Gefahr. Und eigentlich hat Gott das immer wieder über die Geschichte der Menschheit versucht, die Menschen zu neuer Form des Miteinanders zu leiten. Und ich möchte euch mitnehmen in die Zeit des Volkes Gottes, als Beispiel in der Wüste. Das Volk Gottes war in Ägypten 400 Jahre versklavt gewesen und in der Wüste hatte Gott vorgehabt, aus einem Volk von Sklaven ein Volk von Gotteskindern zu machen, sie umzuformen. Es war eigentlich, die Wüste war ein Umerziehungslager, müsste man das nennen. bloß so 400 Jahre Sklaventum, das legt man nicht gerade so ab wie ein Gewand. Wir haben das damals erlebt, als die DDR aufgelöst wurde. 50 Jahre Kommunismus legt man nicht ab wie eine Jacke. Und 400 Jahre Versklavung ganz sicher halt nicht. Die werden schon recht Ägypter geworden sein oder zumindest von den Einflüssen stark geprägt worden sein. Und dann führt er sie raus in die Wüste der Umerziehung. Und das Mittel, was Gott dort gebraucht, ist, er führt sie in einen Bund. Denn ein Bund ist eine neue Form des Miteinanders. Das kannten sie nicht bis dahin. Zumindest hatten sie es dann wahrscheinlich vergessen. Es gab den Bund vorher schon, aber den werden sie vergessen haben. Gottes Mittel, das Volk auf eine andere Form des Miteinanders zu bekommen, war der Bund. Er war das zentrale Mittel. Und dieser Bund ist eine gegenseitige Verpflichtung. Ein Bund einsteigt, kommt in eine gegenseitige Verpflichtung. Und zwar bei jeder Art von Bund. Beim alten Bund, beim neuen Bund, beim Ehebund. Ein Bund ist immer eine gegenseitige Verpflichtung. Und er beinhaltet immer eine gegenseitige Fürsorge. Eine gegenseitige Fürsorge. Schutz, Versorgung und Wohlbefinden. Das sind die drei Begriffe der Fürsorge, die im Bund oben anstehen. Und zwar immer und immer in jedem Bund, in jedem Fall. Egal, ob es der abrahamitische Bund ist, der mosaische Bund ist, der neue Bund ist, der Ehebund ist. In jeder Form vom Bund sind diese drei Dinge oben an. Immer zum Wohle des Anderen. Das Wohl des Anderen höher achten. Da kommt's. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist die Grundlage von jedem Bund. Ich nehme den anderen wichtiger als mich. Er hat mehr Priorität als ich. Die Höherwertigkeit des anderen oder die Höherpriorisierung, müsste man besser sagen, des anderen. Und zwar immer im Bereich Schutz, Versorgung, Wohlbefinden. Als Beispiel. Gehen wir zurück nochmal wieder zum Israel-Volk in der Wüste. Als Gott ihnen neue Umgangsformen beibringen wollte, geschieht das Folgendes. Es geht um die Versorgung mit Manna, mit Essen vom Himmel her. Als die Israeliten das sahen, sagten sie zueinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose sagte zu ihnen, das ist das Brot, das Jahwe euch zu essen gibt. Und er befiehlt euch, sammelt davon so viel ihr braucht. Etwa 2 Liter pro Kopf, je nachdem, wie viele Personen ihr im Zelt habt. Die Israeliten sammelten es also, der eine mehr, der andere weniger. Als sie es zu Hause abmaßen, hatte keiner, der viel gesammelt hatte, zu viel und keiner, der wenig gesammelt hatte, zu wenig. Jeder hatte genau so viel gesammelt, wie er brauchte. Also der Auftrag war folgender, Gott kümmert sich, die Fürsorge des Bundes tritt in Kraft, des mosaischen Bundes, Gott kümmert sich um die Versorgung seines Bundespartners, seines Volkes. Und die sollen wiederum im Bund untereinander ebenfalls aufeinander Acht haben. Jeder sammelt, der eine mehr, der andere weniger. Und zwar so viel, wie sie dann tragen konnten, wie sie mitgeschleift haben. Und im Lager mussten sie dann abmessen auf das Maß, auf die 2 Liter, die es umgerechnet gewesen sind, pro Kopf. Pro Kopf gab es 2 Liter. Und dann hatte keiner zu wenig oder zu viel. Es reichte für alle. Das ist das Prinzip dahinter. Gottes Versorgungsprinzip. Er sagt, es langt. Wenn der eine mehr sammelt, der andere weniger sammelt, es langt die Gesamtmenge. Und einige Geschwister haben das natürlich dann nachher auch im neuen Bund wieder gelebt. Die haben gesagt, das gleiche Prinzip gilt doch für uns auch im neuen Bund, denn es ist ein Bundesprinzip. Also lesen wir vom neuen Bund, erste Gemeinde, Jerusalem, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am gemeinsamen Gebet. Jeder Einzelne ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder einen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag und Tag kamen sie einmütig im Tempel zusammen und in ihren Häusern brachen das Brot und trafen sich mit jubelnder Freude und redlichem Herzen zu gemeinsamen Mahlzeiten. Seht ihr die Brücke? Es reicht für alle. Es reicht für alle. Sie lebten das. Den anderen in seiner Bedürftigkeit wichtiger nehmen als sich selbst. Den anderen höherwertig zu sehen. Das geht nachher weiter. Gibt es ganz viele Stellen zu. 1. Johannes 3,17. Stellt euch vor, da ist jemand, der seinen Lebensunterhalt gut verdienen kann und er sieht einen von den Gläubigen in Not, aber er verschließt sein Herz und hat vor ihm kein Mitleid. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Wieder der Bundesgedanke. Wir sind im Bund miteinander. Er muss sich das zu Herzen nehmen. Es geht nicht anders. Und es gibt es auch heute, dass es Gemeinschaften gibt, die das wirklich leben, praktizieren, mit Leben füllen, den gleichen Gedanken. Ich bin vor 3 Jahren bei den Jesus People in den USA gewesen. Jesus People, das sind die alten Hippies und die sind heute noch Hippies. Die sind nicht die Hipster, nicht verwechseln, das sind verschiedene. Das sind wirklich Hippies. Ich habe keine Fotos von damals genommen, weil das mit ihren langen Bärten und so, das ist schon schräg. Aber heute, ich bin da ja gewesen, vor 3 Jahren, ich habe es gesehen, sie leben heute immer noch so zusammen. In diesem Hochhaus oben gibt es noch, man sieht sie nicht, 3, 4 Etagen drüber, wohnen oben alte, alleinstehende, zumeist Männer, die sie zum Großteil von der Straße aufgesammelt haben und bei sich wohnen lassen. Wo die Leute, die unten wohnen, die Familien und Singles und wer da alle zusammenlebt, kümmern sich um sie, dass sie zurechtkommen, irgendwie versorgt werden. Weil wer da keine Pensionskasse hat, der hat wirklich nichts, der kann hungern gehen. Und sie kümmern sich darum, dass die auch zu essen haben. Und dafür kümmern sich die oberen 3 oder 4 Stockwerke, um die man sich kümmern muss, unter Tage um die Kinder. Es ist Geben und Nehmen, man haust zusammen förmlich. Einige verdienen gut, sind Manager in der Industrie, einige haben wenig und alles geht in eine große gemeinsame Kasse. Finde ich extrem, es ist so überhaupt, ich denke mir, das ist schon ein bisschen weit gegriffen, muss das wirklich sein? Es liegt uns nicht gerade so nahe. Aber sie probieren das. Dem, der Not hat, so zu geben, dass er zurechtkommt. Allein der Gedanke finde ich schon genial. Es soll keiner hungern. Es ist gut, es funktioniert. Ein weiteres Merkmal vom neuen Bund ist der Schutz, gegenseitiger Schutz. Diese Haltung, ich nehme etwas auf mich, damit du geschützt bist. Und aus diesem Verständnis vom Bund kommt dann die Aussage vom Johannes wieder. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Das heißt, gegenseitig sich wirklich schützen. Damals war das Realität. Zur Zeit der Verfolgung des Römischen Reiches war das wirklich Realität. Da geht es um Leib und Leben. Aber der Gedanke ist ein Bundesgedanke. So wie Jesus mit uns im neuen Bund. Er hat sein Leben gelassen, damit ich leben kann. Und das gleiche Prinzip sollen wir untereinander auch leben. Schutz bis zur Aufgabe des eigenen Lebens. Und das dritte ist das Wohlbefinden. Jesus hat uns nicht nur gerettet, sondern er hat uns ja auch jetzt schon Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Schon hier. Und so ist auch wir untereinander sollen fürsorglich sein, Wohlbefinden sein, gut umgehen miteinander. Das gehört alles zusammen. Und auf die Ehe bezogen, auf den Ehebund, der Mann gebe der Frau die Zuneigung, in anderen Übersetzungen heißt es Zärtlichkeit, Aufmerksamkeit, der Begriff ist recht weit, die er ihr schuldig ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Wir sind einander schuldig, guten Umgang zu haben, dass dem anderen wohl ist. Nicht aufeinander einprügeln, nicht wüst miteinander werden, das sind wir einander schuldig. Und dann geht das natürlich weiter. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die sie schuldig ist, ebenso die Frau dem Mann. Die Frau verfügt aber nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft. Genau. Es ist miteinander, eng, close. Das Wohlbefinden des anderen höher achten als sich selbst. Ihn wichtiger nehmen als sich selbst. Und wer so miteinander Familie lebt, der hat es gut miteinander. Glaubt mir das. Das hat eine Kultur, wow, da will jeder zugehören. So genial ist das. Und darum sagt ja Jesus, dass unser Miteinander das größte Zeugnis ist in der Welt. Daran sollen die Menschen sehen, dass sie meine Jünger sind, dass sie sich lieb haben. Lieb haben. Nein, wir sind nicht schwul und lesbisch und sonst was. Wir haben uns einander nur einfach lieb. Das kann man auch einfach so. Und so komme ich zu diesen Punkten, wo ich den ersten schon geschrieben habe. Ich begebe mich notfalls in Gefahr, um dein Leben zu schützen. Das ist Punkt 1 im Bund. Und ich weiß, du wirst das Gleiche für mich tun. Und ich weiß, du wirst das Gleiche für mich tun. Zweitens, ich gebe aus meinem Überfluss ab, um deinen Mangel auszugleichen. Das ist ein Bundesmerkmal. Und ich weiß, du wirst das Gleiche für mich tun. Dein Wohlbefinden ist mir wichtiger, dass es für mich auch ruhig mal unangenehm sein darf. Bundesmerkmal. Und ich weiß, du wirst das Gleiche für mich tun. Das ist Familienleben im neuen Bund, den wir mit Jesus geschlossen haben. Das ist das Familienleben, was er uns geben möchte. Also, schauen wir uns das nochmal in der Zusammenfassung an. Die, die Gottes Willen umsetzen, also seiner Leitung des Geistes nachgehen und das so ins Hier und Jetzt hineinholen, die sind Brüder und Schwestern in Jesus, eine Familie, ein Miteinander. Keine Interessengemeinschaft, kein religiöser Club, sondern ein Geschwisterbund. Nichts anderes, ein Geschwisterbund sind wir. Und wir sind in einer gegenseitigen Verpflichtung. Ich begebe mich notfalls in Gefahr, um dein Leben zu schützen. Ich gebe aus meinem Überfluss ab, um deinen Mangel auszugleichen. Dein Wohlergehen ist mir wichtiger, dass es für mich ruhig unangenehm sein darf. Und ich weiß, du wirst das Gleiche für mich tun. Das ist der Bund. Das ist Familienleben bei Jesus. Dass sie sich gern haben, dass sie sich mögen. Und das kann mal kratzen, das kann mal harzen, das kann mal grad werden und eckig und kantig. Aber wir sind Family, Väter und Mütter und Schwester und Brüder im Glauben. Und da streckt der eine auch mal dem anderen die Zunge aus, das stimmt schon. Und darum gehört für mich wenn ich jetzt die Predigt schließe, ein Vers, den habe ich jetzt leider nicht da drauf, dazu. Und zwar schreibt dem Paulus am Ende vom 1. Korintherbrief: Alle Brüder lassen dich hier grüßen. Grüßt ihr euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Der weist die Jünger an, sich zu küssen. Das kommt ganz schön nah. Aber wir dürfen uns nah kommen, nicht auf Distanz bleiben. Ich habe immer so ein bisschen Bauchweh bei Gemeinden, wo man so die durchgestreckte Hand immer nur bekommt. Bitte, auf 2,5 Meter, bitte. Nicht näher. Nein, es darf nah sein, weil wir sind Familie. Und da hat man sich gern. Und die verlässt man nicht, wenn einer eine falsche Bluse anhat. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten zum Abschluss. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du uns durch dein Blut zu einer Familie gemacht hast, dass du uns teuer erkauft hast zu Brüdern und Schwestern und Vätern und Müttern im Glauben und dass du der Mittler bist von diesem Bund, in dem wir stehen, dass wir nicht mehr einfach isoliert und alleine durch die Welt gehen, sondern dass wir miteinander in einer Familie sind. Und ich danke dir dafür, dass du der Spender und der Herr dieser ganzen Angelegenheit bist. Und dass wir auf dich trauen können, dass das ins Leben kommt und gelebt wird. Lasse du wirklich deinen Heiligen Geist fließen. Lass du uns spüren und erwecke es in unseren Herzen, in solchen Umgangsformen miteinander unterwegs zu sein. Dass wir als Geschwisterbund ein Zeugnis in dieser Welt sind. Amen.